Hallo und herzlich willkommen zur Folge 008 von Leitmotiv. Wir nähern uns endlich der 10. Dann bin ich endlich im zweistelligen Bereich. Ich sitze heute ausnahmsweise bei mir zu Hause. Normalerweise bin ich ja bei den Gästen auf der Arbeit oder zu Hause. Das hat den Grund, dass meine heutige Gästin, Katharin Thei, jetzt hätte ich es schon fast wieder falsch gemacht, wir haben eben noch drüber gesprochen, meine heutige Gästin Katharin Thei zurzeit in Frankreich lebt. Hallo Katharin.
Hallo.
Und bevor wir anfangen, noch eine kurze Vorstellung. Du bist Journalistin.
Ja.
Am Anfang. Du studierst in Frankreich etwas, was du mir gleich nochmal in Ruhe erklären musst.
Ich kann probieren, es zu erklären, ja.
Und meine Lieblingseingangsfrage, du bist auf Twitter unterwegs als Whitey Chan, was ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Was heißt das?
Das ist eine Referenz. Ich war, als ich so zwischen 12 und 16 viel im Anime- und Manga-Bereich unterwegs, auch Cosplay.
Ach.
Ja. Und es gibt halt eine Serie, die heißt Bleach. Und da gibt es einen Charakter, der wird halt immer Whitey-chan genannt, um sich halt gegenseitig zu ärgern. Und wir haben halt auch, ich war halt in einem Forum und da haben wir halt auch viel Rollenspiele so geschrieben. Und da gab es halt einer, mit dem ich viel zusammen geschrieben habe, mit dem ich viel Kontakt hatte. Und er hat sich dann halt immer so Blackie-kun genannt und ich war halt dann Whitey-chan.
Cosplay muss man noch kurz erklären. Kannst du es erklären?
Man probiert halt Manga-Charaktere oder Anime-Charaktere so gut wie möglich nachzubilden. Also man verkleidet sich halt wie diese Charaktere. Es wird viel mit Perücken gearbeitet. Und das sind halt oft sehr, sehr aufwendige Kostüme. Also ich habe das nie wirklich intensiv betrieben, aber ich habe Freunde, die es immer noch machen und die da teilweise wochenlang in irgendwelchen Ballkleidern nähen und sich 2 Meter Reifröcke kaufen.
Also ich habe das jetzt in den letzten vielleicht 2 Jahren öfters auch mal in Deutschland gesehen. Also vorher kannte ich das gar nicht. Ich glaube, letztens habe ich auch am Alexanderplatz, da war irgendwie so eine Convention oder ein Treffen und da sahen so total aufwendig gestaltete, meistens junge Menschen, die dann wirklich aussehen wie frisch aus dem Comic gepellt. Also ja, die sehen auch gar nicht mehr natürlich aus. Warum macht man das?
Ich denke einfach irgendwie die Herausforderung. Und das ist halt echt, deswegen habe ich es halt irgendwie aufgegeben, weil ich bin nicht so der Nähtyp und die Leute, also meine Freunde, die es halt jetzt so weitermachen, die haben halt echt Spaß daran, sich da noch so reinzustürzen und mit dem Nähen und dann stundenlang Perücken stylen und so. Und also einmal halt der Prozess an sich und dann nehmen wir doch das Endergebnis, weil man macht dann halt Fotos, auch teilweise professionelle Fotoshootings oder halbprofessionell. Und das sieht halt schon irgendwie, also der ästhetische Wert von diesen Fotos ist, denke ich, auch irgendwie ein Ansporn.
Ist das eine hat das auch was mit Identifizierung zu tun oder geht es wirklich so um dieses, also ich verstehe jetzt, Cosplay ist was unglaublich Handwerkliches.
Ja,
ne?
Definitiv.
Das hat mich auch total beeindruckt, dass ich halt gesehen habe, das machen ja wirklich auch junge Teenies teilweise, die dann aber da mit der Nähmaschine irgendwie so wundervoll bringen und so riesen Kostüme. Ja. Und die Charaktere, als die man sich dann verkleidet, ist das auch so mein Lieblingscharakter oder geht es eher darum, das ist der Schönste, ich will so aussehen wie der?
Das kommt drauf an. Also ich denke, das gibt beide Aspekte und es kommt halt ganz auf den Cosplayer an, was er sie gerade so vorzieht. Also für mich war die Motivation halt häufig, ich mag die Charaktere, ich finde die cool. Aber man hat das auch oft, dass man jemanden sieht, also einen Charakter in einem Manga oder einem Anime und sagt, wow, den würde ich gerne mal cosplayen. Oft, also für mich ist es dann irgendwie so, ich finde, für mich ist es halt wieder auch dieser ästhetische Aspekt, dass ich sage, das würde ich sehr gerne probieren umzusetzen, ich würde es gerne sehen und es gerne selber tragen. Oder halt eben dieser Charakteraspekt, das kommt ganz drauf an.
Gibt es denn außer dem Anziehen und so Aussehen, gibt es ja wirklich diesen Play-Charakter, also spielt man dann auch was oder ist es wirklich nur so ein Auftreten?
Es kommt drauf an. Also das ist ganz abhängig von der Person. Also das gibt's aber meistens. Also ich kann auch bei weitem nicht für die ganze Cosplay-Kultur sprechen, weil ich halt wirklich nur recht kurz drin war. Aber meistens ist es halt eher nicht. Es ist halt eher dieses Visuelle irgendwie. Wobei man dann schon halt manchmal so ein paar kleine Sachen einfach durchspielt, ein bisschen rumalbert, halt für die Fotos dann aber vor allem.
Das ist spannend. Also ich hatte ja vor einigen Folgen, war ich ja bei Markus Richter, Monoxid, der sehr ambitionierter Rollenspieler ist und LARPs macht, also diese draußen Rollenspiele, hat auch darüber berichtet. Und das Cosplay ist schon nochmal sehr, sag mal, eine sehr andere Geschichte irgendwie. Es ist dann eher diese Reduktion auf das Aussehen. Und mir war jetzt gar nicht klar, dass es hauptsächlich Manga ist. Ich dachte, es seien auch andere Sachen, aber es kommt schon eher aus der Ecke, ne?
Ja, also es gibt es auch zum Beispiel zu vielen Videospielen oder so. Oder ich habe auch mal, ich weiß nicht, kennst du League of Legends?
Das sagt mir irgendwas.
Das ist auch ein Spiel, das online gespielt wird und wo es auch ein paar sehr interessant designte Charaktere gibt, wo ich mal sagte, das wäre schon cool, das mal zu machen. Wobei da zum Beispiel, also Cosplay ist halt auch sowas, was an mir immer wieder auffällt. Man muss schon irgendwie eine bestimmte Art von Körper haben irgendwie, dass viele Sachen halt auch aussehen. Also es ist halt, wenn man irgendwie ein bisschen stämmiger oder so ist, dann ist man definitiv eingeschränkt, weil gerade viele Manga, nein, es ist tatsächlich so, weil viele Manga-Charaktere sind halt einfach nicht so gemacht. Also gerade weibliche Charaktere.
Ich bin kein typischer Cosplayer.
Du bist auch ein Mann. Also als Frau ist es nochmal was anderes. Okay. Also es kommt halt echt drauf an. Also ich habe zum Beispiel auch vor allem männliche Charaktere gemacht damals. Mhm. Und eine meiner besten Freundinnen, die es halt jetzt weitermacht, macht auch vor allem männliche Charaktere.
Und warum hast du männliche Charaktere gemacht?
Das waren die, die mich interessiert haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ich habe halt zum Beispiel es gibt einen Manga, Access Powers Italia. Es ist unheimlich witzig. Du hast halt, für jedes Land hast du einen Charakter, der das Land quasi so darstellt mit allen Stereotypen, die es halt gibt über dieses Land. Mhm. Also Italien ist ein total nutzloser Frauenheld, der immer die weiße Flagge wedelt. Deutschland hat eine SS-Uniform an, was tatsächlich einer der Gründe ist, warum dieser Manga wohl nie in Deutschland irgendwie ankommen wird. Hat er aber nicht immer, also in manchen Folgen eben, aber das ist halt ein kritischer Aspekt, der halt in Deutschland, das würde nie gehen. Japan ist immer ganz zurückhaltend und total höflich. Amerika prescht immer vor und das ist halt, du hast halt diese ganzen Charaktere und sie spielen dann eben in einem Anime Weltgeschichte nach mit diesen Charakteren. Also du schaust halt diesen Charakteren aber zu, als ob jedes Land ein Mensch wäre und die halt miteinander agieren. Das ist ganz interessant.
Also sozusagen so die diplomatischen Verstrickungen werden sozusagen.
Ja, genau.
Okay.
Und da gab es halt einen Charakter, den Charakter Schweden und ich spreche halt auch Schwedisch, habe das mal gelernt und finde das Land sehr toll und ich mag auch die Art, wie der Charakter so gemacht wurde. Es ist halt sehr, er ist halt sehr kühl dargestellt und immer sehr grimmig, aber trotzdem auch halt, es ist halt schon Comedy irgendwie, also immer so, dadurch halt auch sehr witzig und durch dieses ganz Ernsthafte. Und den Charakter mochte ich halt, habe ich gesagt, okay.
Wie sieht denn Schweden aus?
Groß und blond natürlich.
Natürlich.
Und
irgendwas Blau-Gelbes noch oder irgendwie?
Er trägt meistens blau, eine blaue Uniform, aber es gibt dann halt natürlich immer viel Fanart. Mhm. Und gerade von den skandinavischen Ländern gibt es Wikinger-Versionen, natürlich. Aber dann halt nicht mit diesen albernen Helmen oder so, sondern tatsächlich so mit recht realistisch, wage ich zu behaupten, recht realistischen, so irgendwie Tuniken und Leggings und so und Mänteln dann. Und das haben wir dann mal gemacht.
Das klingt sehr lustig. So sehr originalgetreue Wikinger-Leggings. Das Wort ist so modern. Fanart muss man noch kurz erzählen. Also Fanart ist, wenn Fans vor allen Dingen Geschichten schreiben oder Bilder malen. Ne?
Genau,
zu bestehenden Kunstwerken.
Also genau, Fanart ist tendenziell, hätte ich jetzt eher in die visuelle Ecke geschoben und Fanfiction wäre dann das, was sie schreiben.
Stimmt, genau, Fanfiction ist das genau. Genau, ja, ich kenne das so aus dem Science-Fiction-Bereich irgendwie, wo dann immer so lange Star Trek-Geschichten machen, wo man sagt so, ja. Aber da sind auch gute Sachen dabei, natürlich. Ja, siehst du, da waren wir schon ganz, sind wir schon über das erste Thema gestolpert. Falls wir heute ein bisschen schmatzen, Katharin hat Kuchen mitgebracht, weil wir uns über Twitter sehr häufig über Kuchen unterhalten, beziehungsweise ich mich beschwere, wenn sie immer ihre Kuchenbilder twittert. Kannst du kurz erklären, was du heute mitgebracht hast?
Ich habe heute ein Banana Bread gemacht, das einen flüssigen Schokoladenkern hat oder haben sollte.
Ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber wahrscheinlich ist es auch unfair, so einen Podcast zu produzieren und dann irgendwie so so einen Kuchen mit flüssigem Schokoladenkern zu hören.
Aber du bist ausnahmsweise mal nicht du derjenige, der neidisch ist.
Ja, genau.
Das ist auch ganz gut.
Ich dachte mir auch, das ist auch mal fair, also auch mal die anderen irgendwie neidisch zu machen. Ja, wir hatten sogar die Idee, ob wir zu Republika, die in 2 Wochen ist, die Blogger in 2 Wochen, ne?
Anderthalb, ja, genau. So lange ist es gar nicht mehr.
Die Blogger und mittlerweile auch Podcaster und YouTuber-Konferenz in Berlin, ob wir da irgendwie ein Kuchentreffen machen, weil es doch relativ viele Twitter-Nutzer und Nutzerinnen gibt, die gerne ihre eigenen Kuchenfotos posten. Und mal gucken, ob da noch was draus wird. Ich habe eingangs schon gesagt, dass du studierst in Frankreich.
Ja.
Jetzt erklär doch mal, was du wo studierst und warum.
Okay, also die Uni, an der ich bin, das ist die Sciences Po. Die haben ihren Hauptcampus in Paris, also es ist Sciences Po Paris eigentlich. Das ist halt in Frankreich die Uni für Politikwissenschaften. Also wenn man Franzosen sagt, dass man eine Sciences Po ist, dann sagen sie, ach, dann wirst du später Bürokrat und Politiker oder so. Und der Campus hat eben vor, also das französische System ist recht verkrustet, also wage ich zu behaupten, jetzt mal als Ausländerin, und sehr, sehr französisch. Also tatsächlich, es wird wenig auf Englisch unterrichtet. Und wir hatten bis vor 2-3 Jahren einen Direktor, Richard Descoings, der gesagt hat, wir müssen uns internationalisieren, womit er auch tatsächlich recht hatte. Das war ein unheimlich moderner Mensch, war auch offen schwul. Und der hat dann eben verschiedene Campusse überall in Frankreich eingerichtet, die einen bestimmten regionalen Schwerpunkt haben, zum Beispiel Lateinamerika, Osteuropa und in meinem Fall Asien. Und an diesen Campussen wird eben teilweise auf Englisch, teilweise auf Spanisch, auf dem einen auch auf Deutsch unterrichtet. Und die Idee ist eben, Franzosen und ausländische Studenten eben zusammenzubringen, dass die zusammen lernen und dann 2 Jahre in Frankreich studieren und 1 Jahr im Ausland. Und genau, es gibt halt einen Campus in Le Havre, in der Normandie, der sich quasi auf Europa, Asien so fokussiert. Und da studiere ich.
Das ist ja jetzt kein gängiger Studiengang. Also auf einer Party, man sagt, was studierst du? Ja, ich studiere Politik, Europa, Asien in Frankreich. Warum studierst du das? Also wie bist du da hingekommen?
Ich habe tatsächlich lange gesucht und hin und her überlegt. Ich war ja nach dem Abi für ein Jahr in Shanghai, also in China, und hatte mich auch vorher schon lange mit Japan beschäftigt. Also habe diesen Asien-Fokus schon wie gehabt. Und mir war klar, dass ich irgendwas mit Asien studieren möchte. Also ich wollte auf jeden Fall meine japanische, meine chinesische Kenntnisse so ein bisschen erweitern. Aber das Problem ist halt, wenn man irgendwie so Japanologie oder Sinologie studiert in Deutschland, das ist dann halt irgendwie, man liest dann auf Deutsch oft Texte, die irgendwas mit China zu tun haben. Man lernt dann so ein bisschen die Sprache. Aber auch nachdem ich die Sinologiestudenten selber in China getroffen habe, war ich auch den Sprachkursen gegenüber, die man dann hat, eher skeptisch. Und Auslandssemester ist durchaus mal drin, aber es ist jetzt auch nicht so fest reinkorporiert, mit eingeschlossen wie bei uns. Und ich wollte halt auch nicht nur Kultur eines Landes irgendwie machen oder so oder mich nur mit der Geschichte oder so beschäftigen, sondern halt auch irgendwie so ein bisschen was Richtiges lernen. Ich mache Anführungszeichen in der Luft. Und der Vorteil an meinem Studiengang ist halt, der ist sehr, sehr interdisziplinär ausgerichtet. Das heißt, im ersten Jahr haben wir viel so Politikwissenschaften, Soziologie, auch Wirtschaft, Grundlagen, was halt auch durchaus interessant ist, einfach weil man auf einmal anfängt, die Wirtschaftsnachrichten zu verstehen. Und doch, also ansatzweise.
Sind die doch interessant, ja?
Nein, das macht sie nicht interessanter. Okay. Ja. Aber es ist halt so, man fängt an zu verstehen, worum es halt ein bisschen geht. Ja. Und auch Völkerrecht und dann überlegt man, dann nebenher hat man halt ganz viel zur Kultur und Geschichte Asiens. Und im zweiten Jahr wählt man dann einen Schwerpunkt, in meinem Fall Völkerrecht.
Und was wird man dann?
Das ist die Frage.
Ah, oh, okay.
Also das hängt halt ganz stark davon ab, was man dann im Master macht und was man auch im dritten Jahr macht, weil wir halt nur die 2 Jahre in Frankreich haben und das dritte macht man halt im Ausland.
Okay, und das wahrscheinlich in Asien bei dir?
Das steht schon fest. Ich gehe im September nach Beijing, Peking auf Deutsch.
Ja. Du arbeitest ja schon als Journalistin. Auch in dem Bereich, da habe ich auch, also ich habe schon ein paar Artikel von dir gelesen, aber immer eher so in der Taz und es ging um Netzpolitik. Ich muss jetzt ganz blöd fragen, weil ich wirklich von Asien einfach keine Ahnung habe, wie wahrscheinlich viele, würde ich jetzt behaupten.
Ich habe auch schon überlegt, also ich hatte mit einem Bekannten von mir, der Sinologiestudent ist, schon überlegt, eigentlich müsste man mal so einen monatlichen Podcast zu Asien machen und einfach mal, was passiert gerade, warum passiert das, was ist der geschichtliche Hintergrund, was machen die da, warum streiten die sich?
Ja. Ja, gerne. weil das einfach, ich habe gerade so eine andere Erfahrung. Ich höre gerade Hörbuch Frank Schätzing Breaking News. Das ist ja so Pop-Buch natürlich. Letzten Endes geht es um Israel und Palästina und was der Schätzing relativ gut macht, ist relativ viele historische Fakten reinzupacken, ja. Und du dann so sagst so, Sechstagekrieg und so und kriegst du plötzlich lauter Fäden irgendwie zusammen. Und bei Asien, also Asien ist noch weiter weg.
Ja, so. Aber es ist auch echt traurig. Also ich merke es immer wieder, einfach an der Berichterstattung und auch wenn man mit Menschen redet in Deutschland. Für mich ist es so, ich bin jetzt so seit 3 Jahren in diesem Asien-Ding irgendwie total drin. Ich habe jetzt auch gerade dieses Jahr angefangen, mich intensiver mit chinesischer Geschichte zu beschäftigen. Und es ist halt einfach schon krass, wie wenig wir einfach drüber wissen. Also zum Beispiel, was ich halt selber, wo ich total, ich war irgendwie total geflasht, als ich das erste Mal gehört habe. China hat halt, also die Kaiser sind ja erst Anfang des letzten Jahrhunderts abgesetzt worden. Und China hatte tatsächlich in den 20er, 30er Jahren eine Periode, in der das ganze Land komplett quasi zerfallen ist. Also es war von Kriegsherren beherrscht, die einander miteinander gekämpft haben. Und es gab keine zentrale Regierung, die irgendwas kontrolliert hat. Und das ist halt, das, die sind unendlich viele Menschen gestorben. Es war ein absolutes Chaos. Und das ist halt echt noch nicht lange her. Das ist jetzt 100 Jahre her.
Ist das auch ein Grund mit dafür, oder anders, aus europäischer Sicht hat, man hat ja immer so dieses griechische Demokratievorbild und alle Welt muss so sein, wie wir Demokratie verstehen und guckt dann immer auf Russland und China und das ist immer per se generell böse und verdächtig, was sie machen. Ich komme aus der DDR ein bisschen besser mit Russland vielleicht noch aus, als mit Asien. Und wenn du dich damit beschäftigst, kriegst du natürlich mit, naja, die haben natürlich als großes Reich, das sie lange Zeit ja schon waren, eine etwas andere Geschichte. Und zumindest im Landesinneren waren die Zeiten eher befriedet, in denen es doch eine strenge Führung gab in den Ländern, was zumindest aus Perspektive der Bevölkerung erstmal nachvollziehbar macht, warum sie nicht ständig revoltieren. Du guckst schon skeptisch, gerne. Du kannst gerne, das ist jetzt also, einfach eine These. Ja. Erstens ja, nein. Und also ist das, also es klang jetzt für mich eben so, als hättest du es gesagt, weil China aus europäischer Sicht oder aus meiner Sicht zumindest ist es auch ein Land, das eher streng geführt wird. Ja. Und man denkt sich, ja, es gibt ja 1 Milliarde Chinesen oder noch mehr und warum gehen die nicht alle auf die Straße? Ist das ein, sozusagen, wird das da aus so einem Grund auch eher akzeptiert, weil man auch auf so eine Geschichte zurückblickt, wo man sagt, es geht noch schlimmer?
Also den geschichtlichen Grund, das kann man natürlich immer anführen. Ich glaube, wenn China, es hört sich total blöd an, das zu sagen, aber es ist halt schon, es gibt schon so eine Art chinesische Mentalität, die halt schon sehr, sehr stark ist. Und es ist halt so ein bisschen die Mentalität, solange es uns halt materiell gut geht, das ist auch erstmal okay. Und man merkt, dass in China ganz stark, also es ist mir sehr aufgefallen, Menschen ergreifen selten die Initiative. Das merkt man schon in Alltagssituationen ganz oft. Also ich will jetzt noch nicht sagen, das ist der Fall für alle Chinesen. Es sind halt Dinge, die einem irgendwie so auffallen. Ich weiß auch, dass es vielen anderen Menschen auch so ging. Und es ist halt auch so, dass Politik, davon hält man sich halt irgendwie fern. Also das ist halt, man konzentriert sich halt darauf, dass man es irgendwie das eigene Leben irgendwie ein bisschen gut hinkriegt, dass man halt heiratet, Kind kriegt, Wohnung, Haus, das alles so ein bisschen macht. Und Politik ist halt so, das wird jetzt, ist so ein bisschen abgeschoben. Also ich weiß nicht, Ich das wiederum weiß ich nicht, aber ich habe halt gehört, dass es auch oft, also es auch Phasen in der DDR gab, wo es eben so war, dass die Leute sich dann halt sehr ins Privatleben zurückgezogen haben. Und das ist da ganz klar auch nicht Taktik der chinesischen Regierung. Also man merkt es immer wieder. Ich würde so sagen, die große Strategie der chinesischen Regierung ist eben das ultimative Ziel, ist der Machterhalt für die CCP, also die Chinese Communist Party. Und das Mittel zum Zweck, das Hauptmittel zum Zweck ist Wirtschaftswachstum. Also das ist wirklich so das eine Mittel, was sie halt haben. Alles andere, was sie immer so ein bisschen am Rande machen, sind so kosmetische Änderungen, wie dass sie jetzt die Arbeitslage abgeschafft haben, dem Namen nach. Dass die Ein-Kind-Politik abgeschafft wird. Das ist halt immer so ein bisschen, um die Unruhe möglichst niedrig zu halten und das Wirtschaftswachstum irgendwie anzuhalten. Es ist auch tatsächlich so, dass wenn man diese, also wenn die Parteioffiziellen evaluiert werden am Ende des Jahres oder ich glaube es einmal im Jahr, dann ist einer der wichtigsten Aspekte ist, wie viel Wirtschaftswachstum sie in ihren Bereichen hatten.
Was heißt das, evaluiert werden?
Das werden irgendwie so Evaluierungen geschrieben von den Offiziellen, wo halt die Arbeit bewertet wird. Und es gibt halt dann bestimmte Prozentsätze für bestimmte Bereiche. Und zum Beispiel Umwelt ist ein Aspekt, aber halt bei weitem nicht so wichtig wie Wirtschaft. Das hat viele sagen, ganz klar ein Grund dafür ist, dass es einfach Umweltverschmutzung noch ein ganz großes Problem in China ist. Obwohl das als Problem anerkannt wird, ist es halt einfach keine Priorität momentan.
Ich muss nochmal nachfragen, heißt es, die Politiker bewerten sich selbst ihre Arbeit oder andere bewerten die Arbeit? Oder ist es ein Bericht, den sie schreiben?
Ich glaube, es ist ein Bericht, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Bericht, den sie selber schreiben, aber der halt von anderen gelesen wird und teilweise auch überprüft wird.
Ah, okay.
Du musst dann halt irgendwie mit Daten belegen, guck mal hier, das ist in meinem Distrikt passiert oder so.
Okay, also ein bisschen, verstehe, so ein bisschen wie so ein Rechenschaftsbericht von einem gemeinnützigen Verein oder irgendwie sowas. Wenn du sagst, deiner Beobachtung nach ist es eher in der Mentalität, dass man in China nicht so sehr politisch ist, sondern sich eher ins Private zurückzieht. Du selbst aber Politik ja sozusagen studierst und dich um asiatische Politik kümmerst. Findest du das denn schwierig oder akzeptabel?
Ich finde, also ich würde es jetzt gar nicht mal so auf diese hohe Ebene mit der Politik ziehen. Ich finde es halt schon im Alltag sehr schwierig, dass man es oft bei Menschen hat, dass sie irgendwie so ein bisschen davon ausgehen, wenn man ein Problem einfach ignoriert, dann geht es halt weg. Also es ist so, das habe ich ganz oft gehabt. Das ist so, es gibt, herrscht generell so ein bisschen ein gewisser Widerwille, sich mit Problemen anzulegen und sich damit zu befassen, wenn man halt nicht explizit dazu beauftragt wurde. Also es ist tatsächlich so ein bisschen, das ist halt auch Angst vor den, ich glaube, es ist, ich wahrscheinlich werde ich jetzt von Chinesen, die das jetzt hören, danach total irgendwie gesteinigt oder so, aber es ist halt so dieses...
Das war's mit dem Visum.
Genau. Und, aber das ist halt dieses, halt einmal diese Angst vor irgendwie Konsequenzen, wenn man halt nicht irgendwie direkt damit beauftragt wurde. Ich denke, es ist halt oft so, dass man halt diese Schwierigkeiten so ein bisschen umschiffen will. Aber was ich halt auch denke, klar, die Geschichte, das muss man irgendwie so ein bisschen mit einbeziehen, auf jeden Fall, was halt China so durchgemacht hat. China hatte auch tatsächlich eine kurze Episode der Demokratie, so Anfang des Jahrhunderts, nach dem Sturz der Qing-Kaiser, der Manchu-Dynastie. Und das hat halt leider, also das hat erstmal ganz gut geklappt. Also es gab auch Wahlen, die waren auch, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine recht hohe Beteiligung und so. Das hat auch alles total gut geklappt. Es gab ein Parlament, eine richtige Regierung. Aber dann ist halt jemand nachher an die Macht gekommen, Yuan Shikai, der sich selber wieder zum Kaiser ernennen wollte. Und dann brach das halt irgendwie alles leider wieder zusammen. Also eigentlich hatten die ganz gute Ansätze und das ist halt dann irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt immer interessant zu sehen, wie es dann kam, dass zum Beispiel Indien sich eine Demokratie entwickelt hat, während China dann diesen Versuch hatte, aber dann ist es halt irgendwie alles zusammengebrochen, dann sind die Japaner gekommen und haben angefangen, China zu erobern in den 30er Jahren und dann mussten die Chinesen sich gegen die Japaner verteidigen und dann am Ende des Zweiten Weltkriegs haben sie sich gegenseitig bekriegt und dann haben die Kommunisten gewonnen.
Das waren dann die Dritten im Bunde.
Genau, das ist so die Kurzfassung chinesische Geschichte, ja. 50 Jahre.
So, Hefte raus, Klassenarbeit.
Genau, alles abgefragt.
Du hast gesagt, du hast ein Jahr in Shanghai gelebt.
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Also es klingt wirklich sehr weit weg. Kann man das irgendwie beschreiben, wie das ist, in Shanghai zu leben?
Oh Gott.
Oder gut, wenn du einen Einstieg brauchst, wie ist das, wenn du morgens auf die Straße gehst? So,
also was halt an China schon, was ein ganz großer Unterschied ist zu Deutschland, was ich auch an China und auch an vielen asiatischen Ländern halt sehr mag, das ist halt außer in Japan, wo es halt nicht der Fall ist, dass unheimlich viel Leben noch auf der Straße stattfindet. Also du hast unheimlich, zum Beispiel in der Straße, in der ich gelebt habe, da gab es halt eine Querstraße, da waren ganz viele kleine Läden alle nebeneinander, wo du halt, du konntest irgendwie, in dem einen Laden konntest du Plastikdinge kaufen, also wie Plastikschüsseln und Zeug. Dann gab es daneben einen Laden, da hat eine Frau immer so Pfannkuchen gemacht mit Salat und Soße und die konnte man so auf die Hand mitnehmen. Und da gab es auch diesen berühmten Bubble Tea, den es halt in China tatsächlich überall gibt irgendwie. Und dann konntest du, daneben gab es so Teigtaschen gefüllt mit Fleisch oder Gemüse. Dann daneben war eine Motorradwerkstatt, wo mittags immer die Menschen auf den Motorrädern schliefen, die draußen standen. Daneben ist dann ein ganz kleiner Supermarkt, wo teilweise tagsüber irgendwie, das war eins meiner ersten Instagram-Bilder, die ich jemals geinstagrammt habe, wo die halt ihre neuen Lieferungen gekriegt hatten und der ganze Bürgersteig vor diesem Supermarkt stand halt voll mit Paletten, mit Flaschen und Trinkpäckchen oder so. Und das ist halt schon unheimlich lebendig, einfach außerhalb. Und das ist halt auch, man muss sich bewusst machen, in China Sonntag frei oder Geschäfte zu, ist nicht. Es ist halt auch, es hat einfach irgendwie einmal alles offen. Also Schulen und so sind natürlich nur 5 Tage, aber es ist einfach immer irgendwie was los. Und Shanghai an sich ist halt einfach riesig. Es ist auf jeden Fall eine Großstadt, ganz klar. Und ich habe halt auch im modernsten Stadtteil gewohnt. Das, was heißt, dass ich in einem großen Gebäude mit ganz vielen kleinen Wohnungen alle identisch gewohnt habe, die halt vor 20 Jahren ungefähr hochgezogen wurden. Also das ist halt, durch Shanghai fließt ein großer Fluss und auf der Ostseite des Flusses war bis vor 20 Jahren nur Sumpf und Moor und das haben sie dann halt erschlossen und einmal komplett bebaut und das ist jetzt ganz voll mit Gebäuden und Menschen und da ist auch der moderne Finanzdistrikt und die ganzen, die richtigen Wolkenkratzer, die berühmten, die man halt immer sieht, wenn man eine Shanghaier Skyline, wenn man da nochmal sucht, dann sieht man halt diese ganzen riesigen, alle sehr auch irgendwie charakteristisch geformten Gebäude. Also es gibt einen, da haben wir mal gesagt, das sieht irgendwie aus wie ein Vibrator.
War da nicht dieser Riesentower in Shanghai auch?
Sie bauen gerade einen neuen.
Ja.
Und es gibt einen, den größten, den es gibt, das ist der Flaschenöffner. Das sieht aus wie ein Flaschenöffner. Und genau, also ja, ich weiß nicht, das ist halt schon irgendwie krass. Es ist halt einfach eine Großstadt schon. Und andererseits, du hast halt dieses Großstädtisch und andererseits hast du halt immer dann diese Seitenstraßen, die halt dann wieder total chinesisch sind, wo du reinkommst und du sagst, ach, China.
Ja. Warum warst du da?
Ich habe ein FSJ gemacht.
Freiwilliges soziales Jahr.
Genau, Entschuldigung. Eigentlich wollte ich nach Japan, weil ich halt lange schon Japanisch gelernt hatte. Dann, das war allerdings, ich habe 2011 Abi gemacht, also im Jahr des Tsunamis. Und ich war witzigerweise gerade, ich war in Berlin auf einem Konzert einer japanischen Band, an dem Tag, als das halt alles gerade so langsam rüberkam und alle mitbekamen so, oh Gott, da ist halt echt, also sind unendlich viele Menschen gestorben. Und wo das halt auch mit Fukushima langsam begann, wo alle so sagten, da ist dieses Atomkraftwerk.
Du hast gesagt, hast du dein Abitur gemacht?
Ja.
Oh Gott, du bist ja noch ganz jung.
Ja, ich studiere ja auch noch.
Ja, ja, also. Natürlich.
Nee, aber genau, und das war halt, also das sickert halt alles gerade so durch. Und da war ich halt gerade in Berlin und ich hatte halt eigentlich vorgehabt, einen Freiwilligendienst in Japan zu machen. Ich war auch angenommen worden für eine Stelle in Kyoto. Und dann hieß es aber da schon, also wir wissen nicht, ob wir das Programm durchführen können, weil halt, um einfach zu eurer Sicherheit zu garantieren.
Ja.
Und dann habe ich von einem anderen Programm, das übers Auswärtige Amt läuft, eine Zusage bekommen für Shanghai. Ich konnte zu dem Zeitpunkt kein Wort Chinesisch. Also mein Großvater kommt aus China ursprünglich, aber ich habe die Sprache halt nie gelernt. Und dann habe ich gesagt, hey, Chinesisch wollte ich immer schon mal lernen und Shanghai ist bestimmt cool.
Ja.
Das war so, ich hatte diesen Anruf halt morgens um 7 Uhr oder so gekriegt und total verschlafen. Ich war im Urlaub und so, ja, du kannst nach Shanghai gehen. Ich so, ja, okay, dann ja, schickt mir die Sachen. Und,
Also in der Kategorie Dinge, die ich nicht machen würde, wäre spontan ein Jahr in Shanghai zu sagen, relativ weit oben. Ja, wäre für mich so, oh Gott, die Sprache.
Ja, aber es stand für mich ja fest, dass ich ins Ausland gehen würde. Ja, und irgendwas musste ich und da dann Japan auf einmal weg war, musste ich irgendwas machen.
Ja. Und was hast du da als freiwilliges soziales Jahr gemacht?
Theoretisch habe ich an einer Schule beim Deutschunterricht geholfen. Praktisch habe ich das so 10 Stunden die Woche gemacht und den Rest der Zeit habe ich, also ich habe eine Weile für eins von den englischsprachigen Magazinen gearbeitet nebenher, weil ich halt sehr, sehr viel Zeit hatte. Ich war mehr so ein bisschen Maskottchen, also das hat man in China ganz oft, dass halt Ausländer sind Prestige teilweise, also es ist halt, ich wurde dann halt immer gerne vorgezeigt, also ich war halt dann die Proto-Ausländerin, weil sie jetzt sagen konnten, guck mal, wir haben eine Deutsche, die hier bei uns
ja auch Deutsch ganz anders aus.
Genau.
Ja.
Das sowieso nicht. Du bist, das ist halt auch was, du bist halt als Ausländer in China, bist du immer Ausländer. Hm. Also wirklich immer. Du kannst, es mag sein, wenn du wirklich fließend Chinesisch sprichst und seit Ewigkeiten in deinem Stadtteil wohnst, dass es dann besser wird. Aber ich sprach halt zum Ende hin dann durchaus Chinesisch, aber du wirst halt immer erstmal so raus, so stichst halt raus einfach. Und das wird dir auch klar gemacht. Also ich habe mich ehrlich gesagt in China oft gefragt, ob man sich als Ausländer so fühlt, wenn man in Deutschland ist. Also sei es, also wenn, dass man irgendwie raussticht, sei es, weil man asiatisch aussieht oder weil man schwarze Haut hat, irgendwie aus Afrika kommt oder so. Weil du halt echt, du wirst halt auch so behandelt. Das ist, teilweise ist es ganz offensichtlich, dass die halt Leute zurufen, nur guck mal, Ausländer.
Wirklich, ja?
Ja, also ganz, ganz so, zum Beispiel, was uns mal passiert ist, wir waren in einem Restaurant und dann rief jemand so vom Tisch hinter und so, hey, und also so, also wie man so einem Tier zuruft im Zoo und macht er dann ein Foto von uns. Auch so sagten, hey, Moment mal, wir sind zu ihm hingegangen, haben ja auf Chinesisch gesagt, dass er doch bitte das Foto löschen soll und er könnte uns einfach fragen. Das hat man, aber man hat halt auch ganz klar dieses, dass du irgendwie, du wirst halt anders behandelt und du merkst es auch. Also ich bin bei der ganzen Sache auch mit Rassismus und so jetzt, ich habe da eine ganz andere Sicht jetzt irgendwie drauf, seit ich das halt so durchgemacht habe, ich weiß nicht. Ich will mich auch nicht irgendwie so als Opfer darstellen oder so. Ich meine, mir geht's ja, ich bin sehr privilegiert, mir geht's auch ziemlich gut. Aber das hat mir halt so ein bisschen die Augen geöffnet, wie sich das teilweise anfühlen muss.
Ja, also es hat dir wahrscheinlich halt auch die Augen geöffnet, natürlich, das ist jetzt kein deutsches Problem, sondern das ist so ein Problem, das es halt auf der ganzen Welt gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, spannend. Nee, ich überlege gerade, ob ich mal irgendwo hingereist bin. Also ich meine, ich bin ja sehr, wenn ich nicht gerade in der Sonne bin, bin ich immer sehr fahl im Gesicht. Aber also Israel war das weiteste. So, also da mit einer Mütze auf oder so, kommst du da noch durch irgendwie. Ja. Nee, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber das haben mir auch schon viele Leute erzählt, natürlich, die auch mal in Afrika, also jetzt nicht gerade in Südafrika, aber in Afrika irgendwie unterwegs waren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Also ich finde es auch natürlich spannend, so eine Erfahrung mal zu machen, ne? Und dann irgendwie so eine Erlebnisberichte ganz anders interpretiert irgendwie.
Ich denke auch, es ist halt schon einfach da, also für mich war es halt einfach lehrreich, also ich glaube, du fängst halt einfach an, Dinge viel stärker zu verstehen und auch sensibler einfach für sowas zu werden, zumindest war es halt bei mir der Fall. Und doch da ist mir halt zum ersten Mal bewusst geworden, weil ich halt mich mit ein Freund von mir, der halt chinesische Eltern hat, aber selber Deutscher ist, also in Deutschland aufgewachsen und geboren, war da auch mit uns dort. Und von ihm habe ich dann halt auch immer mal gehört, was man sich halt teilweise auch als asiatisch aussehender Mensch in Deutschland gefallen lassen muss. Das war mir nie so bewusst. Ich dachte immer so, ich meine, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen, so ziemlich, und dachte immer so, Deutschland ist eigentlich ganz okay. Und dann habe ich halt so, als ich dann so 17, 18 war, habe ich angefangen, mich dann ein bisschen kritischer mit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann halt auch begriffen, dass ich das nicht sagen kann. Ich weiß nicht, wie rassistisch wir sind, weil ich das nicht erlebe.
Ja,
also ich kriege das einfach nicht mit, das ist für mich nicht sichtbar.
Ja, ich meine, wenn man ja auch im Friedrichshain oder Kreuzberg sich bewegt, dann ist natürlich nochmal was anderes als den anderen. Ich meine, das war doch auch gerade bei Philipp Rösler irgendwie nochmal ein Thema, glaube ich. Da ging das irgendwie...
Bei ihm ist es ja ein Dauerthema gewesen.
Ja, das habe ich ja zum Beispiel auch nicht mitbekommen. Ich habe das erst mitbekommen, als es sozusagen so einen Meta-Artikel darüber gab, was Philipp Rösler alles so für Dinge irgendwie ertragen musste. Ja. Das war auch so, huch. Ja, also es ist halt... merke ich, wenn man so mit, okay, es gibt noch so eine Parallelwelt,
ja, irgendwie genau.
Mit der man sich irgendwie wenig überschneidet. Also auf jeden Fall unterstütze ich sehr das Projekt in monatlichen oder was in was auch immer für einem Intervall, keinen Druck aufbauen, ein Podcast über asiatische Kultur und Politik. Ich glaube, dass das ganz gut beitragen würde, um bestimmte Dinge irgendwie besser zu verstehen. Wenn man immer nur so, ja, jetzt sind gerade Wahlen in China und die Partei hat so 12% und man sagt sich so, ja, so.
Oder Wahlen in Nordkorea.
Genau, und irgendwie haben sie was ganz Böses gemacht und Menschenrechte und so. Das sind immer nur so diese Spitzen, die es dann auf, sagen wir mal, die Startseite von Spiegel Online schaffen,
ja,
und mehr Nachrichten können.
Es wäre sowieso, ich finde es sowieso total toll, wenn man halt über China mal ein bisschen mehr berichten würde, weg von diesem, das ist so ein bisschen der Antichrist so oft.
Ja.
Also es ist halt immer,
sind einer der Bösen. Antichristen.
Ja. Genau.
Amerika jetzt zurzeit auch, aber gut.
Ja. Amerika, je nachdem, mit wem man redet.
Ja.
Oder Russland ist jetzt ja auch wieder
auch,
so.
Ja,
Ich finde es halt toll, wenn man einfach mal über das Land reden würde, wirklich. Also ich meine, klar ist das keine Demokratie, aber das ändert halt nichts daran, dass es ein unheimlich faszinierendes Land ist. Also ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich jetzt halt wieder dort bin, würde ich gerne mal über chinesische Rockkultur oder sowas schreiben. Das ist halt auch total spannend und es ist total klasse. Und die haben halt, gerade in Beijing gibt es eine riesige Musikkultur und das ist einfach, oder es gibt auch tolle Festivals in China. Ich war selber mal auf einem und eine Freundin von mir ist auch auf mehreren unterwegs gewesen. Es gibt teilweise richtig gute elektronische Musik. Ich meine, wer weiß sowas hier?
Ist ein richtig riesiges Land, hat natürlich viel kulturell zu bieten.
Ne? Ja, genau, das auf jeden Fall.
Das finde ich gut. Aber wir können ja nochmal zu deiner anderen journalistischen Schiene übergehen, zur Netzpolitik. Du hast mir vorhin noch so ganz schnell zugeraunt, ob ich denn eigentlich wisse, dass du auch manchmal, oder dass du auf dem Chaos Communication Kongress auch manchmal übersetzt, das wusste ich nicht.
Jetzt weißt du es.
Genau.
Also jetzt wissen es alle anderen auch.
Genau. Also es gibt ja den jährlichen Chaos Communication Kongress am Ende des Jahres, der zu den best durchgeführtesten Kongressen zählt, die ich so kenne. Mhm. Also so von der Location mittlerweile in Hamburg und eben auch Simultanübersetzungen, ich glaube sogar mehrere Sprachen. Ich weiß gar nicht, ob
Englisch. Nee, also das, wir haben letztes, beim 29C3 haben wir zum ersten Mal alle deutschen Talks ins Englische übersetzt. Das heißt, der gesamte Kongress war auf Englisch zugänglich.
Ja.
Und jetzt letztes Jahr haben wir angefangen, 2013 zum 30C3, englische Talks ins Deutsche zu übersetzen teilweise. Aber mehr haben wir jetzt auch noch nicht, weil wir halt bisher auch nur eine Spur haben.
Habt ihr da eine Übersicht, wie viel das genutzt wird? Habt ihr irgendwie so Feedback bekommen?
Da müsstest du den Julian vielleicht mal fragen, der da halt auch zuständig ist. Ich habe halt tatsächlich, war da organisatorisch nicht wirklich involviert. Ich war halt vor allem dann von Vortrag zu Vortrag gelaufen und habe mich in diese Kabinen gesetzt.
Wie ist das zu übersetzen? Also du hast erzählt, du hast die Greenwald-Veranstaltung mit übersetzt,
ja.
Was heißt mit übersetzt?
Du kannst halt simultan übersetzen. Du kannst es durchziehen für eine Stunde, aber es ist hart. Also zum Beispiel den Peter Schaar-Vortrag, da waren wir zu zweit drin, aber ich habe irgendwie den Großteil davon auch gemacht. Das hat sich halt so ergeben, weil ich das Vokabular hatte. Weil es jetzt sehr juristisch war und ich halt auf Englisch Jura studiere. Und du kannst aber, also eigentlich machst du so einen Vortrag nicht alleine. Du wechselst halt irgendwie alle 10, 15 Minuten oder so ab. Es kommt sehr darauf an, wie viel du kannst. Es ist halt, wenn du irgendwie so in diesen Flow reinkommst, dann kannst du erstmal ein bisschen machen. Aber wenn du halt dann raus bist, dann kann es sein, dass du schnell wieder reinkommst. Es kann aber auch sein, dass du dann gerade irgendwie kurz total hängst und du sitzt halt immer zu zweit. Dabei da haben die Kopfhörer auf und ein Mikro und du kannst halt dann auch ganz schnell fliegenden Wechsel machen, dass der andere dann einfach weiter übersetzt.
Kriegt man was mit von dem Vortrag, wenn man den übersetzt?
Es kommt drauf an. Meistens komme ich raus und sage, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe.
Ja.
Es geht halt beim einen Ohr, also beim einen Ohr rein und beim Mund wieder raus und ja. Das ist halt einmal durch den Kopf durch.
Stell dir so vor wie Autobahnfahren, wo man so, vor allem wenn man am Steuer sitzt, dann fährst du so 3 Stunden und stellst fest, krass, du hast gerade 3 Stunden was gemacht, aber eigentlich hast du weißt einfach mal eine Tankstelle auf dem Weg oder so, aber irgendwie war eigentlich nur so Straße die ganze Zeit.
Also du merkst halt, was interessanter ist, was man sich halt merkt, du kommst aus einem Vortrag raus und sagst nicht, der war voll interessant oder der war richtig gut, manchmal ja, aber du sagst halt eher so, oh Gott, der hat seine Sätze nie beendet. Oder der hat aber toll gesprochen. Ja. Der hat so schnell geredet. Zum Beispiel bei Greenwald war das so, der war sehr gut vorbereitet. Der hat relativ schnell gesprochen und hatte in allen Sätzen sehr viel Inhalt drin. Das war recht schwer. Hat aber trotzdem, also hat seine Sätze immer schön zu Ende gesprochen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Auch zum Beispiel Linuzifer, also Linus Neumann, sein Vortrag, den haben wir auch mit übersetzt. Der hat auch war sehr, sehr gut zu übersetzen. Also immer alles schön beendet und so. Dann gibt es andere Kandidaten, ich möchte die jetzt nicht beim Namen nennen, aber die halt zum Beispiel...
Das kommt schon, wir sind doch hier unter uns.
Das hört ja keiner zu. Es gibt andere Kandidaten, das war beim 29C3 war mir das so stark aufgefallen, beim 30C3 war es, glaube ich, besser. Konstanze Kurz hat eine Tendenz, unheimlich lange Kettensätze zu machen, wo sie halt immer noch mal einen Einschub macht, noch einen Einschub und noch einen Einschub. Und das ist halt besonders fies, wenn du uns Englisch übersetzt, weil du halt das Verb immer antizipierst und dann weißt du halt immer, Moment, jetzt noch was einschieben und noch was und noch was. Und
die redet sehr frei, ne? Also ich nehme an, das Problem ist, wenn jemand frei redet und vor allen Dingen deutsche Kettensätze bildet, wo man ja, auch wenn der Satz schon zu Ende ist, den doch nochmal fortführen. Also wenn jemand sozusagen im Vortrag denkt und dran weiterarbeitet.
Ja, das ist halt die Sache. Manche Menschen, auch die halt sehr frei reden, ohne abzulesen können, halt trotzdem sehr klar und sehr unstrukturiert ist es ja nicht. Also die reden trotzdem sehr klar und haben recht klar abgegrenzte Sätze oder recht kurze Sätze. Das ist halt einfach eine Typsache, glaube ich.
Ich meine, also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht mit dem Hören von Podcasts. Ich höre Podcasts gerne in 1,5-facher oder 2-facher Geschwindigkeit, ganz selten auch mal in 3-facher Geschwindigkeit. Und da merkst du extrem, wie gleichmäßig jemand redet. Mhm. Vor allen Dingen, also wenn du halt einen Podcast schneller abspielst, wenn du einen guten Podcast-Client hast, dann sorgt er dafür, dass es dann nicht die Stimme nicht hoch wird, also dass die nicht hochpitcht. Aber dann merkst du halt, ob jemand das merkst du halt bei so einer schnellen Geschwindigkeit. Und da ist mir schon aufgefallen, wenn ich so vom Deutschlandfunk oder so die Sendungen, die ja auch alle, die meisten sind ja auch als Podcast verfügbar, wenn ich die schneller höre, klingen die sehr gut. Also wenn du halt professionelle Sprecher hast, merkst du, die haben das wirklich gelernt.
Das merkt man
die sprechen echt. Immer in der gleichen Geschwindigkeit. Das kannst du super, also 1,5-fach, 2-fach ist überhaupt kein Problem. Und wenn du aber so einen Podcast wahrscheinlich wie diesen hier hörst, wo ich dann so mal so ein bisschen hänge und dann ist man ein bisschen leiser und lauter, das ist dann sehr anstrengend.
Ja, genau.
Spannend. Und wenn man jetzt zu zweit in so einer Kabine sitzt, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich war mal früher als Kind, habe ich im deutschen Theater gespielt. Da war ich 7.
Oh.
Und ich weiß noch,
gibt's da eine Aufnahme?
Wie viel Zeit haben wir? Okay, wir machen kurz zurück. Also, als ich 7 war, habe ich Schlagzeug spielen gelernt. Und ich war so ein kleiner, süßer, knuffiger, pummeliger Junge. Und es gab Maria Stuart am deutschen Theater in Berlin. Und da gab's eine Szene, wo Maria Stuart mit 3 Baronen einmal nur über die Bühne geht. Ich spielte Becken, Maria Stuart Querflöte und dann gab es noch irgendwie eine Trommel und Posaune oder irgendwie so. Und wir hatten so wirklich diese wunderschönen alten Kostüme an und da habe ich gelernt, dass man wirklich auch Becken sehr falsch spielen kann. Das ist gar nicht, man muss zum Becken sagen, es ist gar nicht so schade, so einfach so 2 Becken aneinander zu hauen, ne, weil man darf die nicht aufeinander zuhauen, dann muss die so leicht aneinander vorbeihauen. Wenn du dann da so stehst, so als 7-jähriger Kind, auf so einer Bühne und so vor so einem Theater mit so 3 Rängen und versuchst das Becken auf und du triffst das nicht und alle Welt und, aber das war natürlich Teil des Konzeptes, dass die Kinder ein bisschen falsch gespielt haben. Heute als Erwachsener verstehe ich, dass das total knuffig ist, wenn die sich da verspielen. Ne? Das sagt dir aber ja keiner, wenn du 7 bist. Aber egal. Jedenfalls da gab es noch richtig so diese Muschel für die Soufflöse, hieß das ja früher.
Ja.
Die habe ich dann so, wenn man so ein bisschen beim Spielen zugeguckt hat, hat man es auch gesehen, wie die mal so geholfen hat. Und ich überlege jetzt gerade, ob das beim Simultanübersetzen so ähnlich ist, dass man sich auch teilweise Vokabeln zuflüstert oder gibt man sich nur so Zeichen, so boah, ich kann nicht mehr, mach du weiter.
Es kommt ganz drauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Also es ist halt das kommt echt drauf an, wie man miteinander irgendwie abgestimmt ist. Also, aber es kommt auch durchaus mal vor, gerade wenn, also gerade beim C3 ist es halt oft so, dass du viele Behördennamen hast, was immer sehr fies ist. Und wenn du Glück hast, hast du gerade jemanden neben dir sitzen, wie zum Beispiel den Sebastian Lisken, der auch bei den Big Brother Awards, die auch immer mit übersetzt, der solche Sachen dann öfters mal im Kopf hat und der dann eher mal weiterhelfen kann. Aber das kommt ganz drauf an, und es kommt echt auf die Menschen an, mit denen man gerade zusammenarbeitet und wie man miteinander kommuniziert, wenn man das miteinander macht. Also manchmal hat man das halt so, dass man mit jemandem total gut zusammenarbeiten kann und das so sehr gut fließt und man sehr gleichmäßige Intervalle hat und sich mal abwechselnd. Manchmal ist es weniger ausgeglichen. Es hängt von so vielen verschiedenen Dingen ab, also von den Menschen, von der Tagesform, vom Vortrag.
Und kriegt man da mental noch überhaupt was vom Kongress mit oder ist man dann so völlig gehirnmäßig weg, dass man danach irgendwie so die Worte wieder aus dem Kopf rausgleiten lassen muss?
Es kommt darauf an, wie viel man macht, ja. Wie viel man sich antut. Ja, das ist bei uns ja alles, ist ja alles auf freiwilliger Basis. Ja, niemand muss irgendwas tun. Ja. Und man trifft sich halt morgens, also wir haben uns halt immer morgens getroffen und dann gesagt, okay, wer macht welchen Vortrag? Und da kann man dann auch immer schauen, wie es einem gerade geht oder ob man selber gerade Dinge sehen möchte. Ich habe es oft auch so gemacht, dass ich dann Vorträge übersetzt habe, die ich selber gerne sehen wollte. Und dann habe ich halt so probiert, ein bisschen was mitzukriegen. Und dann,
soweit es geht.
Ja, genau. Also es geht auch irgendwie so ein bisschen, aber am Anfang war es halt wirklich so, dass ich es oft hatte, dass ich einfach nichts mitgekriegt habe. Das ändert sich halt auch so ein bisschen.
Jetzt als professionelle Dolmetscherin, da steht ja auch noch eine Zweitkarriere irgendwie offen. Ich habe jetzt überlegt, eigentlich könnte man jetzt auch über Synchronisation von Filmen reden, aber das ist vielleicht dann führt dann vielleicht ein bisschen weit. Apropos Chaos-Kongress, kennengelernt haben wir uns auf der SIGINT, glaube ich. Ne? Kannst du dich erinnern?
Ja,
die SIGINT, muss man sagen, die letzte SIGINT, genau, war auch eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, genauer gesagt des Chaos Computer Clubs Köln. Das war so ein bisschen die ganz, ganz, ganz kleine Schwester vom Chaos Kongress. Ja. Die fand immer so im Sommer statt, in Köln, im dortigen Messezentrum. Es war so ein bisschen overfeatured, fand ich, was die Location anging, weil ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Das war so.
Aber letztes Jahr war es halt echt extrem klein. Also ich war, die letzte SIGINT war gleichzeitig meine erste, aber ich habe halt von mehreren Leuten gehört, dass es auch schon anders war. Aber es war halt irgendwie, die war ja auch zwischendurch, wurde sie mal ausgesetzt, dann gab es sie mal nicht. Also es muss schon mal größer gewesen sein, aber letztes Jahr hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass ich so nach 2 Tagen hatte ich auch alle Leute mehrmals gesehen, die mir da waren.
Ja, genau.
Also war halt echt so eine totale Familienatmosphäre irgendwie.
Ja. Und das war ganz schön, also das Interessante an der SIGINT war, da ging es eher um kulturelle Themen. Also es war nicht ganz so technisch, nicht so viele Vorträge und hatte so ein bisschen so was Community-mäßiges, wurde jetzt, glaube ich, aus Kostengründen gecancelt, aber ich kenne mich damit CCC intern auch nicht so gut aus, aber ich kann mir das vorstellen, dass das auch nicht gerade billig war da.
Ja. Und dann halt mit so wenigen Leuten, ob sich das dann lohnt, ist halt auch die Frage.
Genau, ich meine, was ist ein Mensch wert? Ne? Das
was ist es wert, nach Köln zu fahren?
Ja.
Was muss mir geboten werden, damit ich nach Köln fahre?
Ich war lustigerweise, ich bin überhaupt dort gelandet, das erste Mal, weil ich war beim WDR. Genau, ich habe für meine Dissertation recherchiert und war im WDR-Archiv. Das in Köln ist, genau, Sendung mit der Maus, Köln, ja. Das war WDR und habe das genau so gelegt gekriegt, weil dass es mit der SIGINT zusammentrifft. So,
dann war das aber auch deine erste SIGINT, oder wie?
Nee, das war die zweite dann schon. Okay. Und ich fand die erste gut, irgendwie, es hat mir halt gefallen. Ich war da nur so halt, dadurch, dass ich ja eigentlich beim WDR war da aber schnell fertig, war ich da so 1,5 Tage auf dem Kongress und fand das schon ganz gut so. Also diese Stimmung und die Themen waren halt auch so ein bisschen. Ich fand es war auch ein bisschen moderner von den Themen, die verhandelt wurden. Also es ging jetzt nicht nur um digitalen Widerstand und Verschlüsselung und so, sondern auch so ein bisschen so um kulturellen Wechsel und wie geht man damit um und so diesen ganzen Kram. Es kam mir ein bisschen offener vor, ja. Und deswegen bin ich dann letztes Jahr nochmal hingefahren, zumal ich da auch schon gehört hatte, das wird wahrscheinlich die letzte sein. Und dann wollte ich noch so Abschied nehmen von der Veranstaltungsreihe. Ja,
aber war ja ganz nett. Also es war auch echt sehr schönes Wetter letztes Jahr, es war ganz gut. Und Vorträge waren auch ein paar interessante Sachen dabei. Es war schon irgendwie, ich war echt überrascht, wie unheimlich klein es war. Ich hatte den Kongress im Hinterkopf und dachte, das ist so
5000 Leute und dann kommt man da, weiß nicht, 500 oder ich
war ein bisschen viel. 200, 300,
ja,
ich weiß es nicht. Ich habe auch die offiziellen Zahlen gesagt bekommen, weil ich da auch für die Taz drüber geschrieben hatte, aber ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken.
Genau, aber das ist ein guter Stichpunkt. Du schreibst auch für die Taz. Du schreibst über Netzpolitik. Ich versuche das gerade zusammenzukriegen. Also du bist einerseits, bist du aktiv ja dann auch im CCC, bist du Mitglied eigentlich im CCC?
Nein, warum? Das ist das erste Mal, dass mich das jemand fragt.
Naja, ich meine, du übersetzt auf einer Veranstaltung, da ist die,
aber
die Frage
weil jetzt übersetzen, nicht. Na gut, ja, übersetzen macht halt Spaß. Also,
okay, nee, das, ich finde das nee, jetzt
mit dem CCC bin ich irgendwie nicht affiliiert.
Also ich meine, wir haben uns auf der SIGINT kennengelernt, übersetzt auf dem ja, Chaos Communication Kongress. Ich finde, da kann man fragen, bist du vielleicht Mitglied?
Ja. Ja.
Aber das heißt, du bist ja schon dann involviert sozusagen in diese
definitiv.
Szene. Wie ist das dann, da journalistisch zu arbeiten? Also ist das nicht schwierig, dann auch ein bisschen so seine journalistische Meinung von diesem Involviertsein in die Szene so ein bisschen zu trennen?
Ich denke, also zum Beispiel gerade bei der Taz ist es ja auch nicht so, dass sie immer mit ihrer Meinung unter den Berg halten. Und ich habe schon das Gefühl, dass so die Meinung bei der Taz auch durchaus mit dem passt, was so ein bisschen in der Netzszene oft so diskutiert wird. Also das auch tendiert, also, oh Gott, wenn ich das, ich sage das böse Wort, ich sage, die Netzszene tendiert dazu, ein bisschen links zu sein. Oh Gott.
Ja.
Und aber das habe ich, das, ich habe halt schon das Gefühl, dass ich kann das ganz schwer festmachen. Aber selbst wenn man, glaube ich, so ein bisschen Meinung schreibt, ist es, glaube ich, dass so die Netzszene und Taz auch so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Ich habe aber zur Netzpolitik auch durchaus schon für Zeit Online geschrieben. Und ich glaube schon, dass ich das trennen kann. Also ich bin halt auch, ich meine, klar bin ich da involviert, aber halt vor allem aus Interesse. Also aus persönlichem und halt eben jetzt mittlerweile auch professionellem Interesse, weil ich es einfach unheimlich interessant finde. Ich bin von Anfang an diese Problematik mit der Frage rangegangen, ich möchte halt verstehen, was passiert. Natürlich redet man dann die ganze Zeit mit den Menschen, ist irgendwie so ein bisschen diese ganze Diskussion, wird immer reingezogen und das Twitter-Drama. Aber
ich liebe Twitter-Drama.
aber irgendwie, ich glaube, nein, doch, ich glaube, das kann man schon irgendwie ganz gut trennen. Einfach auch dadurch, wie ich halt rangekommen bin. Also es war halt für mich nicht es war halt für mich in erster Linie von Anfang an erstmal nicht Sozialisierung irgendwie, sondern erstmal war es so, boah, das ist interessant. Und dann bin ich halt irgendwie so reingerutscht, hab die ganzen Menschen kennengelernt. Und aber es ist halt schon so, dass bei der Taz war es halt auch echt so, ich habe halt bei der Taz ein Praktikum gemacht eigentlich immer. Und man hat halt sehr schnell gemerkt, dass die doch durchaus froh waren, also es gibt einige Leute da, die sich da mit den Netzthemen auch gut auskennen, die auch sehr, sehr tolle Texte dazu schreiben, aber es sind halt einfach nicht genug. Mhm. Also, und das, ich habe durchaus das Gefühl gehabt, das mag sein, dass das übertrieben ist, aber dass ich jetzt als Praktikantin durchaus definitiv helfen konnte, die Netzthemen da halt zu bearbeiten, einfach weil ich mich mit den Thematiken auskannte, dadurch, dass ich mich halt in dieser Szene bewegte und dass ich halt viele Problematiken und die Diskussionen dahinter kannte und dass ich wusste, ich will jetzt dazu schreiben, dann frage ich halt die und die.
Wie funktioniert das denn für dich, diese Netzthemen dann auch wirklich zu vermitteln? Also ich kenne das halt, ich erzähle ja, ich glaube, das habe ich jetzt wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge schon erzählt, dass ich ja vor, was ist jetzt, 2014, vor 15 Jahren habe ich bei Sat.1, krass, oder, wie alt ich bin?
Vor 15 Jahren.
Überlegst gerade, was du vor 15 Jahren gemacht hast. Vor 15 Jahren habe ich...
Da war ich noch nicht in meiner Schule.
Habe ich bei Sat.1 in der Produktionsfirma von Ulrich Meyer in der Online-Redaktion mit von Akte gearbeitet, das damals Akte 2000 hieß, und war da auch mit dann zuständig für Beiträge, die sich um Internetthemen handelten, weil das damals war, da ging das ja so, fing das an, auch so ein mediales Thema zu werden. Und ich habe halt mitbekommen, wie viele Beiträge nicht produziert, manchmal vielleicht auch sogar nicht gesendet wurden, obwohl sie schon produziert waren, weil das einfach nicht vermittelbar war.
Ja.
Also es war einfach unklar, wie du, weiß ich nicht, ein Computervirus vermitteln sollst oder so. Damals war ja noch so, ich weiß gar nicht, wann der Michelangelo-Virus war, aber so, ja, so lange her. Und wie geht dir das beim Schreiben? Also funktioniert das, gut, du kannst nicht gut vergleichen zu vor 15 Jahren, aber wie gelingt dir das oder gelingt dir das auch nicht, so Netzpolitik-Themen an den Leser zu bringen?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es klappt. Ich kann das schlecht festmachen irgendwie, weil ich bin halt, ich habe Journalismus halt nie gelernt. Ich mache das alles sehr instinktiv und bin irgendwie so da reingerutscht und habe gesagt, ich mache das jetzt mal. Aber ich habe schon gemerkt, dass gerade bei der Netzpolitik ist es halt irgendwie wichtig, dass man Journalisten hat, die zumindest verstehen, worum es geht und so ein gewisses Hintergrundwissen haben, weil die halt diejenigen sind, die es verstehen müssen, um es dann wirklich weiterzuvermitteln. Das ist halt ganz, ganz schwierig. Das ist witzig, ehrlich gesagt, dass du es ansprichst, weil ich einen Text dazu machen wollte jetzt nächste Woche, dass man halt diese Übersetzungsprobleme bei Netzpolitik ganz oft hat. Aber ich halt irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen das Glück gehabt, dass ich immer Themen hatte, die ich gut vermitteln konnte. Also ich weiß nicht, zum Beispiel ich habe über die Pornofilter in Großbritannien geschrieben, da kann man jetzt ganz polemisch sagen, hier, sie fangen an, das Internet zu filtern, und dann hat die britische Regierung halt zusätzlich noch Technik aus China benutzt. Und dann gehen natürlich sofort überall alle roten Flaggen los und so. Und dann habe ich, ich habe neulich einen Text geschrieben über, das war wesentlich komplizierter, da hattest du halt einen Hacker in Frankreich, der über Google auf die Seite von einer französischen Behörde gekommen ist und hat, die war halt frei zugänglich, hat da Sachen runtergeladen und ist dann aber für Hacking verurteilt worden. Also sehr abstrakt eigentlich. Und das heißt, ich habe mich dann in dieses Gesetz eingearbeitet, und mir das französische Gesetz angeguckt und habe mir dann einen deutschen Juristen gestoppt, einen französischen Juristen, ich habe mir das erklären lassen. Und dann habe ich halt irgendwie probiert, ich bin ja selber auch kein Spezialist, und ich habe halt irgendwie probiert, das möglichst, ich weiß nicht, einfach möglichst verständlich zu erklären und halt ruhig zu probieren, dass du dir halt anschaust, den Text anschaust und überlegst, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass die Leute das kennen oder das irgendwie wissen. Also gerade Hacking, also Computer und Jura zusammen ist halt eine ganz böse Kombi.
Ja, das glaube ich.
Das sind so die beiden Dinge, die man nicht studieren möchte.
Kriegst du Feedback auf deine Artikel? Also so kriegst du so Rückfragen mit oder nur so übliche Kommentare in Anführungszeichen?
Nö, also die Redaktion, mit denen ich zusammenarbeite, also oder mit denen ich meistens zusammenarbeite, Zeit Online und Taz, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen, weil also die sind halt auch so alle super nett, das ist total klasse. Da kommt dann halt auch oft mal so, oh, der Tech ist echt schön, nehmen wir jetzt heute direkt mit oder so. Und man merkt halt auch so ein bisschen, das habe ich für mich so festgestellt, am Anfang, als ich ja nur so Praktikantin war, wurden mir meine Texte noch sehr oft sehr stark umgeschrieben. Und wenn man dann so merkt, ich hatte im, das war für mich so ein ganz persönlicher Erfolg, ich hatte im Januar einen Text in der Süddeutschen, und den hatten die halt nahezu 1:1 übernommen von dem, was ich ihnen halt geschickt hatte. Und dann, das ist halt für mich immer so ein Zeichen, wenn der Text halt übernommen wird so und nichts groß geändert wird, dann ist er halt auf jeden Fall ganz gut angekommen.
Dann irgendwas plinkt hier.
Wir genau, ich dachte, aus. Das ist eigentlich auf... Ist das meinst du, dass das...
Ich würde behaupten, das ist deins.
Ah ja, das war meins, okay. Entschuldigung.
Ja, dieses Gefühl kenne ich. Ich habe ja im letzten Jahr einen Artikel für die Zeit geschrieben, nicht Zeit Online, sondern die Printzeit.
Wurde der dir auch irgendwie umgestellt?
Genau, das wollte ich gerade sagen, der wurde mir, also das war so ein bisschen so ein Prozess. Für mich war neu eine wirklich sehr genaue Buchstabenbegrenzung zu bekommen, weil das halt Print war. Ne? Normalerweise kenne ich das so, naja, man schreibt irgendwie für irgendein Online- und schreibt halt so viel Platz, wie man halt braucht. Die freuen sich eher, wenn es länger ist, dann kann man vielleicht noch das in zwei Seiten aufsplitten. Und da war aber ganz genau so viele Zeichen, plus minus 10% oder irgendwie so eine Regel gab es. Den habe ich dann, das war so ein bisschen Prozess, ich habe den am Anfang auch nochmal zugeschickt, weil das war völlig neu für mich, für Print zu schreiben, und das war für Politikprint, also so eine ganz andere Leserschaft, als für die ich sonst schreibe. Und der ist eigentlich auch, bis auf wirklich marginale Änderungen irgendwie, dass ein paar Wörter nochmal geändert wurden, ist aber auch durchgegangen. Und ich kenne dieses Gefühl, dieses so, ach, ja, weil ich kenne auch dieses Gefühl, dass man so einen Text irgendwo hinschickt und der so einmal so durchgegangen wird. Das hatte ich früher, ich glaube, meine ersten Artikel, ich habe auch noch so für Golem geschrieben. Das war noch fürs Linux-Magazin, genau. Fürs Linux-Magazin. Und ich weiß zum Beispiel, da habe ich
wann
immer drauf.
War das? Wann war das?
Linux-Magazin, ist jetzt auch nicht, 6 Jahre her oder so, fünf. Okay. Also so in den letzten Jahren habe ich da, weiß ich nicht, vielleicht 5 Artikel veröffentlicht. Und zum Beispiel habe ich immer darauf erklärt, ich wollte immer das Wort Benutzer machen und nicht User, weil ich finde das Wort User einfach blöd. Ja. So, also habe ich Benutzer geschrieben. Natürlich wurde es gleich rausgestrichen, weil wir User eingesetzt und so. Ich kenne, also jedenfalls wollte ich sagen, ich kenne dieses befriedigende Gefühl, der Artikel ist fast oder komplett einfach übernommen worden.
Ja. Also es ist halt auch so ein bisschen, ich meine, irgendwo muss man da so ein bisschen drüber stehen. Also ich glaube, wenn man sich das zu sehr zu Herzen nimmt, wenn einem die Texte da zusammengestrichen werden, dann sollte man halt, glaube ich, nicht in Journalismus gehen.
Ja.
Und was halt auch Feedback angeht, Kommentare sollte man halt sowieso nie lesen. Also nie irgendwo.
Ja, ja.
Aber was halt zum Beispiel sehr schön war, ich hatte jetzt ja vor 2 Tagen den Text über Women in Tech, und da kam sehr viel positives Feedback. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte auch von mehreren Leuten Feedback, die gesagt haben, ich stimme nicht allem zu, was du geschrieben hast, aber ich fand den Artikel trotzdem sehr gut geschrieben.
Da komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt wollte ich noch was zu dem anderen Thema sagen. Kommentar. Was hast du nochmal? Du hast eben, wir waren...
Dass man so Kommentare nicht lesen. Niemals.
Ich hatte gerade noch so einen Gedanken. Naja, springen wir mal. Das wir kommt gleich wieder.
Feedback geredet. Feedback. Erst von den Redaktionen, Texte, die gekürzt werden. Man muss da drüber stehen.
Ach so, genau. Ich wollte sagen, genau, was ich gelernt habe im letzten Jahr in meinem Blog. Ich habe ja dieses Blog Popcorn Piraten gemacht über die Piratenpartei. Und da hat der Tante Jürgen Geuter hat mich ja unterstützt, indem er fast jeden Artikel gegengelesen hat. Mhm. Also und das war unglaublich wichtig. Also einfach auf einer Faktenebene natürlich, auch manchmal auf einer Popcorn-Ebene, dass wenn jemand sagt, das, wie sagt der so schön, das poppt jetzt aber nicht so. Mhm. Also dann manche Artikel sind auch einfach nicht erschienen. Und das musste ich aber auch lernen. Ich weiß noch, die ersten Male war das für mich echt hart, ne? Ja. Wenn jemand so sagt, so, ah, das klingt ein bisschen blöd und so. Und mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen eingebürgert. Also ich habe so ein paar Leute, mit denen man sich so gegenseitig so Blogartikel irgendwie schickt, bevor man die irgendwie veröffentlicht. Ja, genau. Und finde das sehr schön, so dieses und kann es auch sehr gut annehmen mittlerweile, dass dann jemand sagt. Und ich glaube, letztens habe ich irgendeinen Artikel veröffentlicht, der dann unglaublich gut ankam, und aber erst nachdem ich den total umgeschrieben hatte, ja, nachdem ich halt so ein bisschen Feedback eingesammelt hatte. Aber du hast eben schon mal deinen Artikel Woman in Tech angesprochen.
Ja.
Darauf wollte ich eh noch zu sprechen kommen. Sag doch mal kurz, worum ging es da?
Also die ursprüngliche Idee war, was für eine Speakerin zu schreiben, und dann meinten die bei der Taz im Seite 2, also im Taz 2 Ressort, mach uns doch was Größeres irgendwie, kannst du es ein bisschen weiterfassen? Und ich so, ich hätte total Lust, euch ein ganzes Stück zu Women in Tech zu machen. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir es nur Seite 13. Mhm. Und dann habe ich halt ein längeres Stück geschrieben, so ein bisschen zu der Problematik, erstmal, dass es wenig Frauen in der Technik gibt oder in der Informatik speziell, wenig weibliche also wenige Programmiererinnen. Weibliche Programmiererin wäre ja...
Das ist schon wieder Gender-Problematik.
Genau. Und wie das historisch sich so ein bisschen entwickelt hat und was so ein bisschen die Hauptdiskussionen sind. Also, weil Women in Tech, das ist ja sowas, was bei Twitter, das geht andauernd rüber, das ist etwas, was viel diskutiert wird. Also ein sehr, sehr präsentes Thema, also zumindest in meiner Filterbubble. Was aber zum Beispiel so in Mainstream-Medien meiner Ansicht nach wenig diskutiert wird. Und auch die, aber die, gerade die Taz, die sich ja auch durchaus als sehr feministisch versteht und sehr für Gleichstellung einsetzt, für die war es halt, glaube ich, auch ein sehr passendes Thema. Also das war, das wäre auch, also das hätte man natürlich auf andere Medien schreiben können, aber ich glaube, das war schon sehr, sehr passend
in der Taz. Was ist denn deine, sag mal eine These von dir? Also du hast gesagt, wie sich das historisch entwickelt hat, dass es wenig Frauen in der Technik gibt. Warum?
Also ich rede auch nur mit Experten, gebe das alles wieder. Das ist was mit dem, darüber sollst du zum Beispiel vielleicht mit Hannah Wen mal reden. Mhm. Aber so wie ich das, also nachdem ich mir das halt jetzt, nachdem ich das recherchiert habe, würde ich auch sagen, es hängt halt so ein bisschen damit zusammen, dass Programmieren halt am Anfang als etwas ein wenig Sinnloses angesehen wurde. Es war so, wir haben halt die Hardware, das ist wichtig. Und daneben sind halt die anderen, da sind halt die anderen Leute, die tippen so Dinge in den Computer ein. Das ist aber nicht so wichtig, weil die geben halt nur die Befehle, was der halt macht. Das ist halt egal. Also es war halt noch nicht so klar, dass man Code auf 1000 verschiedene Arten schreiben kann. Und damals haben es halt vor allem Frauen gemacht, Mathematikerinnen, die auch dann zum Beispiel im Bletchley Park die ganzen Computer betreut haben. Und dann hat man dann irgendwie so langsam so nach und nach festgestellt, hey, das mit dem Programmieren ist doch irgendwie wichtig und doch halt irgendwie komplizierter. Und dann hat es sich tatsächlich angefangen, so ein bisschen als zur Männerdomäne zu entwickeln. Ich finde das sehr interessant, weil wenn man sich mal anschaut, wie die Studienanfänger sich entwickelt haben, also der Frauenanteil bei den Studienanfängern, in fast allen anderen MINT-Fächern ist es halt eine steigende Tendenz.
MINT?
Medizin, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, glaube ich.
Hab also ich noch nie gehört.
Echt?
Ja, noch nie.
Das ist so ein Buzzword in letzter Zeit. Ist es auch einfach in meiner Generation so. Dass halt alle wollten immer, das ist halt, ich glaube, das war so, ich bin so die Generation, wo die Regierung so anfing, hey, wir müssen Frauen in die MINT-Fächer kriegen.
Ja, nee, never heard. Ja, spannend.
Okay, krass. Naja, und das ist halt in den ganzen anderen Fächern oder in den meisten anderen Fächern ist es halt so, dass diese Tendenz halt steigend ist. Und in der Informatik ist es tatsächlich so, es ist bis 79 in Deutschland gestiegen auf 22%. Dann sank es und dann war es so ein bisschen zickzack und jetzt fängt es wieder an zu steigen. Und jetzt sind wir wieder bei 23%. Das heißt, wir sind jetzt 2014 auf dem Stand, den wir vor 30 Jahren hatten.
Immerhin.
Ja, aber also wenn ich jetzt an die 70er, 80er zurückdenke, eigentlich würden wir gerne sagen, weil eigentlich sagen wir immer gerne, dass wir weiter sind.
Aber ja. Ich habe das.
Im Moment muss ich auch noch ganz kurz sagen, ja. Das ist, da verklagt mich da wahrscheinlich Herrn Highwind oder sowas. Das ist tatsächlich viel, was ich von ihr gelernt habe. Also ja. Das wusste ich vorher auch noch nicht.
Also ich habe mich lustigerweise mit dem Thema auch relativ viel für meine Dissertation beschäftigt, wo ich mich ja mit Entwicklungsumgebungen beschäftige. Und da gibt es so lustige Anekdoten. Vielleicht hast du die auch, also lustig, so Anekdoten. Also es gab ja die ENIAC Girls zum Beispiel, ja. Die eben an der ENIAC programmiert haben. Und da bin ich auf ein Foto gestoßen, das in der Presse damals rumging. Also die ENIAC war halt ein wirklich großer, ein raumfüllender Computer für ballistische Berechnungen, der halt beim Militär eingesetzt wurde. Ich glaube, Anfang der 50er Jahre. Der wurde noch über Steckverbindungen programmiert und Drehregler, glaube ich. Also da hat man richtig so Kabel gesteckt. Und das haben Frauen gemacht. Ja. Das hat sich historisch halt entwickelt, weil Frauen waren ja früher Computer. Also Computer waren ja die Frauen, die halt so Mathematikberechnungen gemacht haben. Und Männer waren die Ingenieure, die die Maschine die Maschine gebaut haben. Und da gibt es so ein spannendes Foto, das damals in der Presse war. Und da siehst du einen, ich glaube, so ein US Navy oder so Matrosen an so einem Rechner stehen und so Knöpfe drehen. Und das Foto ist aber nur ein Ausschnitt von einem größeren Foto. Und auf dem größeren Foto siehst du im Hintergrund mehrere Frauen, die Maschinen alle programmieren. Mm. Und in der Presse geht aber nur das Foto rum von dem einen Mann. Und das ist halt total spannend, ja, wie das so.
Das passt aber doch so ein bisschen auch da rein, oder? Total, dieses Narrativ, dass halt die Frauen, die waren halt im Hintergrund. Die haben halt so Dinge gemacht, die waren halt nötig, aber da war nicht viel Intelligenz für nötig und so.
Genau. Ist nur
eine nette Anekdote auf jeden
Fall. Naja, also ich habe von denen auch Interviews gelesen, die haben später viele Interviews noch gegeben. Dass das auch Frauen waren, hing halt auch mit dem Krieg zusammen, weil natürlich das Personal fehlte. Also es war ja so, also in Kriegszeiten waren für Frauen sozusagen oft gut im Berufssinne, weil dann konnten sie halt plötzlich in die Männerdomäne reinragen. Ja. Und als dann der Krieg zu Ende war, haben natürlich dann Männer auch angefangen, die Jobs wieder zu besetzen. Du hast aber eben auch noch Speakerinnen erwähnt. Was ist das?
Das ist eine Seite, die ist unter anderem von Anne Roth, die auch als im netzfeministischen Bereich sehr engagiert ist, mit angestoßen wurde und die eben probieren, eine Liste zu machen oder eine Datenbank mit Frauen, die ihnen zu Themen sprechen können. Also eine Expertinnen-Datenbank quasi. Weil sie sagt halt auch aus ihrer eigenen Erfahrung, dass man halt oft die Ausrede hört, dass man halt keine Frauen gefunden hätte, wenn man halt sich beschwert, dass auf Bühnen und auf Podien keine Frauen sprechen, viel zu viele Männer. Und sie sagt eben, wir wollen halt zeigen, also sie möchte halt eben, sie sagt eben, ja, wir wollen halt zeigen, dass es diese Frauen gibt. Und wenn die Männer das halt, oder wenn die Veranstalter wirklich Frauen auf den Podien haben wollen, dann sollen sie halt bei uns gucken. Das gibt's jetzt, das ist jetzt am 8. März, also pünktlich zum Weltfrauentag, ist es online gegangen. Es gibt jetzt ein paar hundert Profile, man muss mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, denke ich. Also das ist halt die Frage, wie hilfreich das wirklich sein wird auf lange Sicht. Also ich denke, grundsätzlich ist es erstmal nicht schlecht, so eine Datenbank zu haben. Aber es hängt halt auch, erstmal müssen die Frauen sich eintragen, sie müssen davon hören. Klar, es ging jetzt durch die Medien, aber es sind halt auch recht viele Leute mit Netzbezug da noch drin. Also es ist irgendwie noch
sehr recht filterbar, ne? Genau.
So ein bisschen. Also auch viele andere Themen durchaus, aber es ist halt immer noch. Und man muss halt auch einfach sagen, ein paar hundert Profile ist klasse, das ist toll. Aber wenn man wirklich sowas müsste sowas halt wahrscheinlich, damit es wirklich effektiv ist, auf eine wesentlich breitere Basis stellen, denke ich. Aber es ist natürlich auch schwer. Ich denke halt, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang und eine coole Idee. Wie das dann in Praxis sich weiterentwickelt, muss man echt schauen.
Hast du dich selbst eingetragen?
Ich gehöre zu den Karteileichen. Ich hatte mein Profil angelegt und wusste dann aber nicht genau, was ich reinschreiben soll bei meinen Themen.
Wir merken ja gerade, du hast nichts zu erzählen, vielleicht irgendwie zu asiatischer Politik oder irgendwie so.
Andersrum, ich weiß nicht, wie es in vier Stichwörter hinschreiben
soll.
Ach
so, ja, okay, asiatische Politik.
Oder was, ja gut, aber asiatische Politik ist ja jetzt auch nicht, zum Beispiel in Südostasien, das habe ich gemerkt, kenne ich mich halt fast überhaupt nicht aus. Ich kenne mich jetzt mit Myanmar ganz gut aus, also Birma. Ja. Man sagt Birma auf Deutsch, oder?
Ja.
Damit kenne ich mich jetzt recht gut aus, weil ich da eine Hausarbeit zugeschrieben habe. Das ist unheimlich interessant.
Ja.
Aber sonst ist das halt echt nicht so mein Ding. Also ich werde mir jetzt wahrscheinlich im Sommer mal Malaysia angucken. Aber ich bin halt echt immer vor allem in der chinesischsprachigen Region, also Taiwan, Hongkong und China unterwegs gewesen. Und halt in Japan. Also da kenne ich mich so ein bisschen aus.
Also ich möchte dir Mut zureden, du schaffst das, das sind Stichworte zu packen, weil ich nehme an, da gibt es nicht so viele Speaker.
Das mal sein.
Und wenig Speaker. Also ich bin auf das Projekt auch aufmerksam geworden, schon früher. Das fing, glaube ich, auch im letzten Jahr an, dass das, oder natürlich schon früher, aber im letzten Jahr wurde das sehr verstärkt kommuniziert, dass es halt auf Podiumsdiskussionen meistens Männer sitzen. Nun bin ich ja selber ein Mann und muss zugeben, das findet man dann auch erstmal so ein bisschen blöd, weil man sitzt halt auch wirklich gerne auf einem Podium, weil man ja gerne diskutiert und auch gerne in der Öffentlichkeit steht. Das ist einfach so. Und allein der statistische Hinweis aber, dass da meistens Männer sitzen, ist natürlich völlig richtig. Und das hat mir auch eingeleuchtet. Und es gibt auch viele, die dann gesagt haben, sie gehen nur noch auf Podiumsdiskussionen, wo mindestens eine Frau oder mindestens 50% Frauen oder irgendwie sowas sind. Ich habe mir das damals auch vorgenommen und mindestens zwei Podiumsdiskussionen schon abgesagt, die extrem verschnupft darauf reagiert haben. Also das fanden die überhaupt nicht witzig.
Okay.
Ich weiß gar nicht, was war denn das hier in Berlin? Von irgendeinem komischen, da wurde ich halt zum Thema Post-Privacy eingeladen von irgendeinem komischen Chipkartenhersteller oder irgendwie sowas und da waren halt auch nur Männer und da habe ich dann gesagt, ja, das waren halt vier Leute und also bei vier Leuten auf dem Podium ist es dann schon sehr merkwürdig, wenn man es da nicht schafft, irgendwie auch eine Frau reden zu lassen und die fanden das, also die waren so ganz komische Antworten, weil denen das irgendwie, ich hatte das Gefühl, das Ding ist eine Ausrede oder so, ja. Die haben es irgendwie gar nicht für voll genommen. Und ich finde es aber, genau, ich finde es gut und finde auch das Projekt gut, weil das so ein bisschen eine pragmatische Antwort dann auch wirklich darauf ist. Ne? Weil natürlich man sich als Veranstalter ja mal rausreden kann, sagen, ja, wir haben jemanden gefunden und dann jetzt eben so zu sagen, kommt hier, bitteschön, hier könnt ihr was aussehen. Genau. Ich glaube, was es so ein bisschen braucht, wahrscheinlich ist vielleicht auch so eine, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber vielleicht auch so ein Feedback oder also irgendwie sowas. Natürlich war einfach nur eine Speakerin-Datenbank. Also du findest halt immer Männer, die du irgendwie kennst, ja, weil die halt schon mal auf 50 Podien gesessen haben. Und du hast ja so ein Anfangsproblem einfach, um auf ein Podium zu kommen. Wenn du erst mal auf dreien gesessen hast, dann wird es irgendwie einfacher. Mhm. Und da bin ich gespannt, ob da das Portal auch noch irgendwie helfen kann, irgendwie so diese Initialzündung für manche einfach zu kriegen.
Das muss sich halt irgendwie so ein bisschen so eine Kultur entwickeln, dass man eben diese Kontakte, dass sich diese Kontakte eben entwickeln, die dann auch, auf die dann wieder zurückgegriffen wird.
Also es wird natürlich auch ganz viele Einwände geben, dass jeder nur nach seiner Kompetenz und so.
Ja.
Und die Quote und überhaupt.
Ja. Feminismus ist ja sowieso böse, der Feminismus nimmt uns die Arbeit weg.
Und hat die Piratenpartei kaputt gemacht.
Ob das jetzt schlecht ist oder gut ist. Aber zum Beispiel, also was ich auch zum Beispiel in Skandinavien, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, da gibt es eine Kampagne Tacka Nej.
Nee.
Also Nein Danke heißt es, wo es ist, also es wird dann auf Englisch ist es beworben mit skandinavische Männer sagen Nein Danke, wo wirklich viele skandinavische, teilweise auch sehr populäre und prominente Männer sagen, wir gehen nicht auf Podien. Ich weiß gar nicht, ob es ist, wo nicht mindestens eine Frau drauf ist, wo mindestens 50% sind, aber es ist halt wirklich eine groß angelegte Kampagne. Da wollte ich eigentlich auch nochmal drüber schreiben. Also ich hatte eigentlich überlegt, das mit reinzunehmen, aber das Ding ist halt auch, was mir gerade bei dem Women in Tech-Artikel aufgefallen ist, ich habe mit so vielen tollen Menschen geredet im Vorhinein und auch mit verschiedenen Leuten von Twitter halt, also zum Beispiel mit Han Hae Wen, mit Daniela KB, mit Felicia, und das sind so tolle Frauen auch und die haben so tolle Geschichten zu erzählen. Selbst wenn man eine ganze Seite in der Zeitung hat, kann man das bei weitem nicht alles sagen, was da halt irgendwie gesagt werden sollte. Und das ist halt, man kann irgendwie so ein bisschen anfangen, sich damit zu beschäftigen, aber wenn man wirklich, da gibt es eigentlich noch so viel mehr zu sagen.
Ich glaube, irgendwer hätte dich aufgefordert, das doch dann einfach in einem Blog auszuführen. Ja, genau,
der Frequenzfisch.
Ne? Genau.
Aber der hatte mich ja, glaube ich, erst am Mittwoch zu aufgefordert und ich bin ja dann unterwegs gewesen, ich bin jetzt gerade erst hier. Von daher, ich überlege auch, ich schaue mal, ob ich das am Wochenende hinkriege, aber ich habe jetzt gerade noch ein bisschen andere Dinge zu tun. Es ist halt bei mir auch eigentlich Semesterende, also eigentlich müsste ich jetzt im Kämmerlein sitzen und fleißig studieren.
Tja, jetzt bist du in Berlin, ne? Und es wird langsam Sommer in Berlin.
Ja, dieses Wetter hier. Ich bin stark beeindruckt.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam zum Schluss kommen, weil du musst nämlich gleich los.
Ja,
ne?
Genau. Stimmt, das sollten wir vermutlich.
Genau. Das wird nämlich heute eine kürzere Folge, aber das ist mir lieb. Ich hasse ja lange Podcasts.
Mir tut das auch sehr leid. Also es ist sehr interessant, sich mit dir zu unterhalten. Aber
komprimiert ist es alles gut. Und wer weiß, wann du mal wieder in Berlin bist und dann wir einfach noch eine zweite Runde ranhängen und dann vielleicht schon deine, deine Auslandsstudienerfahrungen dann.
Stimmt, wenn ich aus Beijing zurück bin.
Genau, dann durchnehmen.
Fernpodcast geht ja aus China nicht, das Skype ist.
Ja, also selbst wenn es geht, ich bin, ein paar Leute machen das ja, ich finde das wichtig, in einem Raum zu sitzen.
Mhm. Irgendwie so, sonst ist es ein bisschen entspannter. Halt möglich ist.
Ja, ansonsten, ich finde, ansonsten ist es so sehr stark eine Interviewsituation. Mhm, so. Das kann sein, ja. Für manche Formate geht das. Ich glaube, wir haben spannende Sachen besprochen heute. Ich fand sehr interessant auch die Cosplay-Sachen. Gibt es noch Fotos von dir dazu im Netz? Komm schon.
Ja, ja? Aber ich sag nicht wo.
Okay, also viel Spaß bei der Recherche. Vielleicht findet ihr jemand was. Ich werde die Kommentare dazu dann nicht freischalten.
Dankeschön.
Aber es mir gerne ansehen. Das Netz vergisst nichts. Ich finde es sehr spannend, was du machst. Klingt sehr, sehr interessant und viel unterwegs bist. Und ich freue mich auf die nächsten Artikel von dir.
Ja, mal sehen, was dabei rumkommt.
Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.